Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ein Teil der Felsmasse vom Bergsturz, der letzten Sommer in Brienz-Prinzauls runtergekommen ist, bewegt sich extrem schnell. Der oberste Bereich der Schutthalde oberhalb des Dorfes ist die letzten zwei Wochen wegen vieler Regen bis zu 35 cm am Tag gerutscht. Wie der Leiter des Frühwarndienst in Brienz sagt, könnte es sein, dass sich im oberen Teil nochmal ein Schutzstrom löst. Zuerst schauen wir aber auf Chur. Ein Konsumraum soll die grösste offene Drogenszene der Schweiz in der Bündner Hauptstadt beruhigen. Gegen den geplanten Standort an der Sägerstrasse 75 in Chur hat es aber heftigen Gegenwind von der Bevölkerung gegeben. Jetzt hat die Stadt einen neuen Standort im Auge. Wo der sein könnte, wir haben nachgefragt. Am Mikrofon Carina Melcher. Ein Konsumraum für suchtkranke Menschen soll die offene Drogenszene in Chur eindämmen. Heftige Kritik gibt es aber immer noch gegen den möglichen Standort an der oberen Sägerstrasse. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Standortfrage. Aus der Bevölkerung ist zu hören, dass der Konsumraum im ehemaligen Club Palazzo im Churer Welschdörfli herkommen könnte. Einwohnerinnen und Einwohner vom Quartier haben von der Stadt eine Einladung für einen Informationsanlass den Mittwoch gekriegt. Zum möglichen neuen Standort haltet sich der Stadtrat Patrick De Giacomi heute im Gespräch mit dem Martin De Platzes aber noch bedeckt.
Wir werden, also der Kanton und die Stadt zusammen, werden am Mittwoch die Medien informieren. Zum heutigen Zeitpunkt kann ich nichts mehr dazu sagen.
Trotzdem ist durchgesickert, auch bei Anwohnerinnen und Anwohnern und auch bei Clubbesitzer im Welschdörfli Palazzo Sec im Spiel. Da sagen sie erst am Mittwoch etwas.
Genau.
Wieso?
Weil wir es so mit dem Kanton abgemacht haben. Für uns ist ganz wichtig, jetzt, weil es um die Realisierung geht, nachdem das Volk ja gesagt hat, dass wir mit dem Kanton jeden einzelnen Schritt zusammen kommunizieren und nicht unilateral der Kanton oder unilateral wir. Darum tue ich jetzt keine Stellung dazu.
Wenn Sie das so mit dem Kanton abgemacht haben, gibt der Kanton dann auch etwas bekannt, was die Kosten anbelangt? Weil der Betrieb kostet ja rund 4 Millionen Franken im Jahr und ihr plädiert nur dafür, dass der Kanton die Kosten müsste übernehmen müsste. Wenn der Kanton jetzt auch dabei ist, zahlt der Kanton?
Der Kanton zahlt sicher die Kontakt- und Anlaufstelle, die ja zusammen mit dem städtischen Konsumraum realisiert wird. Das wird der Kanton sicher zahlen. Das war ja von Anfang an immer unsere Konzeption gewesen. Aber mehr müsst ihr vielleicht warten, bis am Mittwoch die Medienmitteilung kommt und schauen, was denn dort drin steht.
Also geht es denn da um die komplette Übernahme von den 4 Millionen Franken Betriebskosten?
Ich kann zum heutigen Zeitpunkt keine Stellung dazu nehmen.
Herr Stadtrat Patrick De Giacomi, nicht nur der Standort vom Konsumraum, hat für Kritik, für Unmut gesorgt. Jetzt auch der neueste Vorschlag von Ihnen, Patrick De Giacomi, im Sonntagsblick hoch rausgekommen. Sie plädieren dafür, dass die Drogenabhängigen unter Aufsicht in dem Konsumraum, wo immer denn der auch stehen sollte, mit Kokain sollen versorgt werden.
Nein, das ist ein Missverständnis. In dem Konsumraum soll nie und nimmer Kokain abgegeben werden. Keine Drogen werden dort abgegeben. Das habe ich nie gesagt. Und das ist ein Missverständnis, das man aus einem Zeitungsartikel heraus nicht so entnimmt. Es ist so, die Expertengruppe vom Bundesrat schlägt vor, dass man analog, wie man das in den 80er, 90er Jahren mit dem Heroin gemacht hat, dass man es auch mit dem Kokain sollte machen, nämlich unter ärztlicher Aufsicht kontrolliert abgeben. Aber das wäre wie jetzt, dass in der Neumühle durch PDGR Heroin abgegeben wird und dort konsumiert wird, wäre das also so, dass dort auch Kokain abgegeben und dort konsumiert werden an Schwersüchtige.
Also kommt in dem Fall so oder so darauf raus, dass ihr die Leute mit Kokain versorgen?
Nein, wir versorgen niemals irgendjemand mit Kokain. Es geht darum, wenn der Bund das zulässt, dass es eine kontrollierte ärztliche Abgabe gibt, wie beim Heroin seit 30 Jahren, dann wären wir interessiert, dass das in Chur auch stattfindet. Aber es wäre niemals, dass die Stadt das macht und es wäre nicht im Konsumraum.
Gut, eine Abgabe ist eine Abgabe. Wer macht es denn?
Beim Heroin macht seit 30 Jahren die psychiatrische Dienst Graubünden unter ärztlicher Aufsicht.
Oder sein oder er, Stadt oder Kanton, in dem Fall ist der Kanton, der es abgibt.
Ja, das ist ja so.
Jetzt beispielsweise Zürich will abwarten, was Kokain anbelangt. Die Stadt Genf lehnt das ab, weil eben Kokain physisch und psychisch enorm schädlich ist. Können wir derartigen Programmen aus medizinischer Sicht nicht zustimmen?
Ja, das hat Genf gesagt. Wir sind in einer Arbeitsgruppe, wo Zürich auch drin ist, eine andere Stadt. Und dort also wird das eher angeschaut als interessant, dass man das weiterverfolgen sollte. Die Expertenkommission vom Bundesrat sagt auch, das wäre eigentlich ein wichtiger Schritt, um die Schweizer Drogenpolitik weiterzuentwickeln. Und von dem her, wir finden es interessant, weil dort wird vor allem gegen Beschaffungskriminalität dann etwas unternommen. Weil die Leute müssen nicht mehr das Geld beschaffen, um Drogen ja nachher besorgen können.
Der Informationsanlass zum neuen Standort vom Konsumraum ist der Mittwochabend um 7:30 im Lokal Lucy im Churer Wellstörfli. Der Berg oberhalb von Brienz-Prinzauls bewegt sich immer noch schnell. Auch wenn das mittlerweile schon fast normal ist, beobachten die Experten den Berg im Moment wieder ganz genau. Weil ein Teil des Berg rutscht in einem Rekordtempo. Charlotte Kösling berichtet.
Auch nach dem grossen Rutsch vom Juni letztes Jahr hat Brienz keine Ruhe. Der Hang und mit ihm das ganze Dorf rutscht immer weiter. Das zeigt sich auch durch vermehrte Steinschläge. Die sind jedoch noch keine zu grosse Gefahr, sagt Stefan Schneider. Er ist der Leiter des Frühwarndienst in Brienz.
Im Moment ist es so, dass man keine akute Gefährdung feststellt für das Dorf. Es ist aber einfach so, mit den sehr hohen Geschwindigkeiten, die wir haben im Moment, sich alles sehr schnell und viel schneller kann verändern kann. Also es könnte auch relativ schnell eine gefährliche Situation entstehen. Das sehen wir allerdings nicht im Moment, aber das bedeutet, dass wir das vom Frühwarndienst einfach sehr intensiv und engmaschig weiterverfolgen, dass wir es rechtzeitig gesagt haben, wenn sich eben etwas zum Negativen würde verändern.
Am schnellsten rutscht momentan die Schutthalde, die beim grossen Rutsch vor Insla im letzten Jahr zurückgeblieben ist. Die Schutthalde hat eine Masse von etwa 750'000 Kubikmeter. Das sind etwa 750 Einfamilienhäuser.
Das ist die alte Ablagerung von dem Schutzstrom vor einem Jahr, wo sich jetzt mit den Niederschlägen, die wir in den letzten Wochen und Tagen hatten, eine Art Bitut durchnässen und durch das fängt sie schneller an zu fliessen. Und dort gibt es eine gewisse Gefahr, dass aus dieser Schutthalde wieder ein Schutzstrom könnte abgehen.
Im Moment geht der Stefan Schneider aber davon aus, dass der Schutzstrom in der Wiese liegen bleiben und keine Häuser trifft. Die Masse rutscht mit einer Geschwindigkeit von etwa 35 cm am Tag. Um diese Geschwindigkeit zu verlangsamen, wird momentan ein Entwässerungsstollen unter dem Rutsch gebaut.
Die Idee ist von dem, dass man das Wasser von unten her aus der Rutschikanne ziehen kann. Und das Wasser ist ja eigentlich so der Schlüssel zum ganzen Problem oder Schmiermittel. Je mehr Wasser es im geologischen Untergrund und vor allem auch auf dieser Gleitfläche hat, umso schneller rutscht die Rutschung. Und wenn man das Wasser aus dem ganzen Berg und vor allem auch aus der Gleitfläche rausbringt, ist die Hoffnung, dass man die Rutschung nachhaltig beruhigen kann, so dass die Gefährdungen zurückgehen und auch die Schäden im Dorf wieder deutlich reduziert werden können.
Die Hoffnungen liegen vor allem im Entwässerungsstollen. Das auch, weil die Geschwindigkeit, mit der der Hang rutscht, immer schneller werde und nicht, wie sonst, immer wieder langsamer.
Es ist schon so, dass im Moment die Infrastrukturen sehr stark leiden. Also mit diesen hohen Geschwindigkeiten gibt es zunehmend Riss in den Häusern. Auch die Leitungen leiden, also Wasserleitungen, Stromleitungen. Und im Moment ist es fast ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, also dass man wirklich mit dem Stollen jetzt möglichst schnell vorwärts macht. Da sind sie mit Hochdruck dran. Und dass dann möglichst gleich die Wirkung auch eintritt, sodass die Geschwindigkeiten zurückgehen und auch die Schäden nicht mehr weiter zunehmen.
Bis der Stollen endgültig fertig sei, würde es aber noch etwa 2 Jahre gehen, sagt Stefan Schneider.
Diesen Winter könnte der Berg vermutlich noch schneller rutschen, weil das Schmelzwasser vom Schnee sickert an dem Südhang schnell in den Boden und beschleunigt so die Rutschung. Es ist der Abschluss vom Festivalsommer und der Start in den Freestyle-Winter. Zbigär in Chur. Am Wochenende hat der Event zum 4. Mal stattgefunden. Das Mal zwar mit schönerem Wetter als letztes Jahr, dafür mit rund 7'000 weniger Besucherinnen und Besucher. Warum die Veranstalter trotzdem Rückgang ein gutes Fazit ziehen, im Bericht von Sarina von Wiesenfluh.
50 Athletinnen und Athleten aus 25 Ländern sind am Churer Big Air Chance durchab. Es sind 9 Musikacts auftreten, von Hip-Hop bis Rock. Darunter internationale Grössen wie der Paul Kalkbrenner und nationale wie 77 Bombay Street. Und geregnet hat es nur wenig. Der Geschäftsführer von BGR, der René Götz, zeigt sich positiv.
Man könnte sagen, wir schauen auf zwei schöne Tage zurück. Es ist alles unfallfrei abgelaufen. Das Event selber, auch die Kombination aus Sport und Musik, hat bestens funktioniert. Von dem her sind wir zufrieden mit dieser Ausgabe.
Und gleich. Gerade einmal 20'500 Gäste waren am Festival. Das sind rund 7'000 weniger als letztes Jahr. Es gingen aber allgemein weniger Gäste an Festivals. Das liegt darum nicht nur am BGR so, sagt René Götz.
Es sind verschiedene Gründe nach Corona, wo du einfach das Verhalten auch vom Festivalgast sich verändert hat, dass du immer mehr auch kurze Momente konsumierst, dass du sagst, du gehst an eine Show von einem Künstler, der spezifisch sein Programm in dem Sinn präsentiert. Also du gehst irgendwie in ein Hallenstadion, als dass du an ein Festival gehst.
Die Veranstalter haben darum von Anfang an mit weniger Gästen gerechnet und zum Beispiel bei den WC und den Essensständen gespart. Ob die Bilanz schlussendlich aufgegangen ist, wird im Moment noch analysiert. Auf jeden Fall zufrieden ist der Wolfgang Sali. Er ist der Verwaltungsratspräsident von der First Event AG, der Veranstalterin von BGR. Auf die letzten 4 Jahre schaut er positiv zurück.
Wir sind an einen neuen Ort gekommen. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden. Wir sind auch finanziell, wie wir alle zusammen wissen, unterstützt worden. Und wir haben hier auf einer grünen Wiese etwas Neues machen, wo ich der Meinung bin, das hat es ganz sicher verdient, langfristig zu existieren. Und es ist auch etwas, wo wir sehen, von den Gästen her, dass eine riesen Freude da ist.
Es wird nächstes Jahr sicher wieder ein Festival geben, so der Wolfgang Sali.
Du kannst jetzt etwas Schönes aufbauen und dann sagen, jetzt ist die Situation gerade ein bisschen verändert, jetzt gehen wir heim. Ich glaube, das ist nicht unsere Devise. Wir sind Unternehmer und nicht Unterlasser.
Die Frage ist nicht ob, sondern wenn und wo genau das BGR nächstes Jahr sein wird. Der November ist nämlich der Baustart für die neue Stadthalle auf dem Areal Obere Au in Chur.
Sportlich gesehen hat es aus Schweizer Sicht nur etwas zu feiern gegen den BGR. Die Freiburgerin Mathilde Grömer hat im Freeski bei den Frauen gewonnen. Die anderen Schweizer Athletinnen und Athleten, darunter auch der Bündner Mitfavorit André Raghetti, sind schon in der Quali rausgefallen. Mit 38 hat wahrscheinlich noch nicht jede oder jeder genug erlebt, um ein ganzes Buch zu schreiben. Der Carlo Janka schon, findet mal er selber und auch der Bündner Autor Philipp Gurt. Mit ihm zusammen hat der Ex-Profi-Skifahrer seine Biografie geschrieben, die heute rausgekommen ist. Noah Bühler berichtet.
Durchbruch. So heisst die Biografie von Carlo Janka, die heute erschienen ist. Anfangen tut sie aber nicht mit einem Bruch, sondern mit einem Sturz. Der Sturz vom ehemaligen Skirennfahrer Daniel Albrecht beim Abschlusstraining zur Abfahrt von Kitzbühel im Jahr 2009. Der Carlo Janka hat den Hut nach miterlebt. Er ist in dem Weltcup nämlich gefahren. Chronologisch passt die Geschichte nicht ganz an den Anfang. Laut Philipp Gurt, dem Autor des Buches, gehört sie aber trotzdem genau dorthin.
Dort hat für mich das Buch auch angefangen. Will ich etwas oder will ich nichts? Will ich das alles riskieren? Warum mache ich das alles? Und wenn man das anschaut und die fürchterlichen Stürze sieht, dann war das auch meine Frage am Anfang. Wäre ich Schriftsteller, wenn ich das Wagnis eingehen müsste? Es wäre kein einziges Buch rausgekommen.
Die Bücher, die Philipp Gurt bis jetzt geschrieben hat, waren meistens Krimis. Ein bisschen anders Genre. Beim Schreiben hat es schon Unterschied gegeben, aber auch etwas, wo ähnlich sei.
Es soll spannend bleiben bis zum Schluss. Langweilige Biografien bringen auch nichts. Und so ist es für mich ein Unterschied, weil ich den Carlo Janka kennenlernen durfte. Weil er muss sich mehr öffnen, wie ich sage jetzt, ein Patient beim Psychiater auf der Couch. Man muss ein gewisses Vorvertrauen haben.
Der Carlo Janka sei ein introvertierter Typ. Das hat es schwieriger gemacht, ihn zum Reden zu bringen, so der Philipp Gurt. Die ganze Sache hat ihn aber so gerade noch mehr gereizt. Die Kunst zeigt, die Biografie in der Sprache von dieser Person zu schreiben, die im Mittelpunkt steht. Laut dem Carlo Janka selber ist genau das dem Autor von Anfang an gelungen.
Das Vertrauen war sofort da in den Philipp. Er hat die Sprache sofort gefunden oder den Stil auch, um gewisse Situationen zu beschreiben, dass es auf Anhieb klappt und dann auch über die Situationen, die man vielleicht so nicht vielleicht erwartet hätte, die ihm vorkommen.
Ein paar von diesen Situationen sind schon sehr dunkel. Andere sagen aber auch wieder lockerer. Es sei zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt in seiner Karriere normal gewesen, dass alle Athleten am zusammen in einem McDonalds essen gingen, so der Carlo Janka.
Wenn man so das gelbe Name sieht, ist man dort hergefahren und alle dort reingestanden. Es hat einfach dazugehört damals und man hat sich auch nicht viel davon überlegt.
Alles in allem ist das Buch keine reine Biografie. Laut Carlo Janka war das auch nie der Plan. Es solle jeder etwas daraus mitnehmen können, wie aus einer Art Ratgeber. Das spiegelt, was er am liebsten mache. Leute weiter zu helfen.
So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachhören gibt es die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.